Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Ich grüße Sie. Aus Afghanistan hören wir schlimme Nachrichten, seit dort die Taliban die Macht übernommen haben. Der Versuch eines westlichen Bündnisses unter Führung der USA, dem Land Frieden und Demokratie zu bringen, der ist gründlich gescheitert. Ein Debakel mit Ansage? Darüber und über die größeren Zusammenhänge rede ich nun mit dem Historiker Professor Bernd Greiner. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Greiner, ein Debakel mit Ansage in Afghanistan. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ein Debakel mit Ansage insofern, als der Militäreinsatz in Afghanistan von Anfang an unter mehreren falschen Voraussetzungen geführt worden ist und man im Grunde genommen absehen konnte, dass ein in dieser Weise geführter Krieg nicht zu dem erhofften Ergebnis führen wird.
Sie sind Gründungsdirektor des Berliner Kollegs Kalter Krieg, Herr Greiner. Das ist ein gemeinsames Projekt des Instituts für Zeitgeschichte, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Humboldt-Universität Berlin. Und Sie forschen seit vielen Jahren zur Geschichte der USA. Welchen Anteil haben die USA daran, dass es in Afghanistan so gelaufen ist, wie es gelaufen ist?
Den Löwenanteil. Sie haben den Löwenanteil insofern, als Sie der Meinung waren, in Afghanistan quasi im Schongang zur Demonstration Ihrer Ideologie, Ihrer neoliberalen Ideologie eines schlanken Krieges, innerhalb weniger Wochen Ihre Ziele zu erreichen. Sie haben sich dann schon ab Oktober, November 2001, also wenige Wochen nach Beginn der Operation Enduring Freedom in Afghanistan, von dort verabschiedet faktisch und haben ihr Hauptaugenmerk auf den Irak gerichtet. Das war eine Entscheidung, die sich am Ende bitter gerecht hat.
Also das Afghanistan-Engagement war deshalb so wenig erfolgreich, weil zu sehr auf militärische Komponenten gesetzt worden sind, zu wenig auf Entwicklungshilfe. Das ist ja eine Analyse, die man oft hört in letzter Zeit.
Ja, und weil sie auch geführt worden ist, ohne das mindeste Verständnis für die gesellschaftliche Situation, für die politische Dynamik in Afghanistan, für die Spaltung dieses Landes in verschiedene Ethnien und Stämme, obwohl es tausenderlei Warnungen gegeben hat, auch intern aus dem State Department, aus dem Pentagon, hat sich die politische Führung darüber hinweggesetzt und gesagt, wir demonstrieren hier unsere militärische Stärke, darauf kommt es an. Und im Übrigen werden unsere Verbündeten als eine Art Putztruppe schon dafür sorgen, dass das gut geht. Das war natürlich ein fataler Trugschluss.
Sehen Sie da Parallelen zum Irak, den Sie ja gerade schon angesprochen haben? Denn auch dort haben ja die USA mit Waffengewalt ein Regime abgeschafft, ihre Truppen dann schon vor mittlerweile 10 Jahren wieder abgezogen. Doch das Land kommt bis heute nicht zur Ruhe.
Ja, und in beiden Fällen sieht man halt den grundsätzlichen Denkfehler, ein politisches Problem mit militärischen Mitteln lösen zu wollen. Das ist noch nie aufgegangen, nach dem Zweiten Weltkrieg, vorher im Übrigen auch nicht. Mit einer Ausnahme, im Zweiten Weltkrieg. Aber danach, bei allen Interventionen in der Dritten Welt, war dieser Versuch, ein genuin politisches Problem mit den Mitteln des Militärs angehen und lösen zu wollen, zum Scheitern verurteilt. Denken Sie an Vietnam. Und die dort gemachten Erfahrungen hat man eben nicht übersetzt auf die Situation nach 2001.
Darüber haben Sie kürzlich ein Buch veröffentlicht, Herr Greiner, das heißt Made in Washington, was die USA seit 1945 in der Welt angerichtet haben. Und darin gehen Sie hart ins Gericht mit Amerika. Keine andere Nation sei seit Ende des Zweiten Weltkriegs derart rabiat aufgetreten wie die USA, schreiben Sie. Das ist starker Tobak, finde ich.
Das ist starker Tobak in der Tat, aber ab und zu muss man mal deutliche Worte wählen, um die Bilanz, die empirisch zu unterfüttern ist, auch entsprechend zu markieren. Rabiater als andere Länder aufgetreten, das können Sie daran ablesen, dass die USA seit 1945 mit Abstand die meisten Kriege geführt haben, dass sie wiederholt das Völkerrecht gebrochen haben, dass sie auch nicht davor zurückgestreckt haben, Angriffskriege vom Zaun zu brechen und dass sie, salopp formuliert, eine Art Weltmeister im Sturz missliebiger, darunter auch demokratisch gewählter Regierungen sind. Und mir war es ein Anliegen, auf diese Schattenseite aufmerksam zu machen, weil wir im Moment, und das ist die zweite Seite dieses Buches, nämlich die politische Intervention, weil wir im Moment in einer Situation uns befinden, die außenpolitisch sehr fluide ist auf allen Kontinenten und die gerade dazu verlangt, eine Neujustierung von außenpolitischen Grundlinien vorzunehmen, insbesondere mit Blick auf die globalen Herausforderungen.
Aber gerade angesichts dieser Herausforderungen, die USA sehen sich ja seit 1945 spätestens als Ordnungsmacht Und sämtliche Bundesregierungen sahen und sehen das auch so. Braucht denn die Welt nicht eine Ordnungsmacht wie die USA, gerade jetzt in dieser fluiden Situation, die Sie angesprochen haben?
Also ich glaube, dass das gedankliche Konstrukt einer Ordnungsmacht, eines Hegemon, der im Grunde genommen die Leitlinien der Politik vorgibt und verantwortet, dieses Konzept hat sich überholt. Es ist ein antiquierter politischer Ansatz, der aus dem 19. Jahrhundert kommt, ins 20. Jahrhundert mitgeschleppt wurde, immer noch offenbar stilbildend ist, aber der vor dem Hintergrund dessen, was wir als globale Herausforderung definieren, nicht mehr trägt. Also man kann diese globale Konfliktsituation nicht unter der Führung einer einzigen Nation bewältigen wollen. Man muss zu einem Politikmodell kommen, zu einer Art intellektueller Schubumkehr, die auf Arbeitsteilung setzt, die auf Kooperation setzt und die auf gemeinsame Kompromiss bestimmte Politikformen aus ist.
Schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zeitgeschichte, die Sie ausbreiten in Ihrem Buch. Sie führen eine lange Liste militärischer Interventionen der USA an, die alle mehr oder weniger gescheitert seien oder zumindest großes Leid über die betroffenen Länder gebracht hätten. Vietnam fällt uns natürlich sofort ein, aber auch Laos, Irak, Afghanistan, Grenada, Nicaragua und so weiter. Wie erklären Sie als Amerika-Kenner, dass die USA sich immer wieder an allen möglichen Ecken der Welt eingemischt haben?
Die erste Ursache ist ein in den USA wirklich überbordender Nationalismus, die Vorstellung, dass man selbst zur Führungsmacht geboren ist, dass man eine Art auserwählter Nation ist, die beste und letzte Hoffnung der Menschheit auf Erden. Dass Amerika also führt, weil es zur Führung geboren ist, das ist das eine. Die Kehrseite dieses Führungsanspruchs, dieses überbordenden Glauben an sich selbst, ist eine ganz merkwürdige Form von Verwundbarkeit. Man ist in den USA der Meinung, dass eben weil man diese Führungsmacht darstellt, dass man in besonderer Weise auch umstellt ist von Feinden. Man definiert quasi eine ewige Feinderklärung an den Rest der Welt. Das Gegenmittel gegen diese Vorstellung von Feinden, von missgünstigen Nachbarn, unterstellten bedroht zu sein, ist Sicherheit mit Militär herstellen zu wollen. Das erklärt in vielem diese Interventionen in der Dritten Welt seit 1945 auf buchstäblich allen Kontinenten. Sie folgt einem Denken, das sehr oft als 1%-Doktrin bezeichnet worden ist, wie ich finde zu Recht, nämlich der Vorstellung, dass das zu 1% Mögliche auch das zu 100% Wahrscheinliche ist. Wenn wir in Lateinamerika uns die Interventionen anschauen von Guatemala 1954 bis in die 80er Jahre unter Reagan, dann sieht man genau die Falle, in der dieses Denken führt. Es hatte nichts zu tun mit einer realen, von Moskau gesteuerten, ferngelenkten Bedrohung, sondern es ging von der Überlegung aus, dass der mindeste Versuch, aus dieser amerikanischen Führung auszubrechen und als Nation, Guatemala ist das Musterbeispiel, eigenständige Reformziele zu verfolgen, die sich nicht dem amerikanischen Oktroi beugen, dass allein dieser Versuch konterzukarieren ist, indem man dann eine entsprechend missliebige Regierung stürzt, mit Hilfe der CIA und anderer Mittel. Da sieht man also ganz exemplarisch diese Mischung aus einerseits Missionsbewusstsein, übersteigerten Nationalismus, Verwundbarkeitsfantasien auf der anderen Seite und der Vorstellung, man könnte diesen Führungsanspruch in erster Linie damit begegnen, indem man aufkeimende Dissonanzen oder Regierungen, die sich eben nicht der amerikanischen Führung beugen, von vornherein sozusagen präventiv von der politischen Bildfläche verschwinden lässt.
Aber in Afghanistan ging es ja nicht so sehr darum, eine missliebige Regierung zu stürzen, sondern das Taliban-Regime hat ja Menschenrechte massivst mit Füßen getreten. Es war also eine Intervention auch, um internationales Recht durchzusetzen. Sollte sich der Westen raushalten? Sollten sich die USA als westliche Führungsmächte raushalten, wenn Menschenrechte verletzt werden, so massiv wie in Afghanistan unter den Taliban?
Nun, ich bezweifle die Unterstellung, dass das die eigentliche Motivation in Afghanistan war, also der Schutz von Menschenrechten. Es ging in erster Linie, das haben die damals Entscheidenden in Washington sehr klar gemacht, um eine andere politische Handlungslogik. Es ging darum, nach den verheerenden Terroranschlägen vom 11. September 2001 der Welt zu demonstrieren, dass die USA in der Lage sind, an allen Orten der Welt gegen jeden Gegner der Ihnen Paroli bieten will oder der sich Ihnen mit terroristischen Mitteln in den Weg stellt, zu obsiegen, dass man in der Lage ist, binnen kürzester Zeit mit vergleichsweise geringen Mitteln, das war der ursprüngliche Ansatz, der sich dann ins Gegenteil verkehrt hat, jedweden Gegner in die Knie zu zwingen. Es war eine Art symbolischer Politik, die mit Menschenrechten oder mit der Reform der afghanischen Gesellschaft nichts zu tun hatte, sondern es ging um die Demonstration von Macht in einer Situation, in der man gedemütigt worden war von Verbrechern mit Teppichmessern. Ein Terrorakt, von dem man glaubte, dass er in erster Linie amerikanische Ohnmacht vor den Augen der Welt demonstriert. Und das zu dementieren, das war der eigentliche Ansatz in Afghanistan.
Die Bedeutung militärischer Machtentfaltung, wie sie in Afghanistan, wie Sie das analysiert haben, demonstriert wurde, korreliert ja auch mit einer Begeisterung der meisten Amerikaner, also der Bevölkerung, für die Streitkräfte, was uns Deutschen ja manchmal etwas seltsam vorkommt. Erklären Sie mir das bitte. Warum vertrauen Regierungen, gleich welche Couleur, wie auch die Bevölkerung der USA, so sehr auf militärische Stärke?
Das Merkwürdige ist, dass wir seit Jahrzehnten in den USA beobachten können, wie verschiedene staatstragende Institutionen unter einem massiven Vertrauensverlust leiden. Dieser Vertrauensverlust betrifft das Amt des Präsidenten, er betrifft sogar den Supreme Court, am meisten die gewählte Volksvertretung, also den Kongress. Also wenn Sie im Moment Meinungsumfragen in den USA durchführen, mit der Frage, vertrauen Sie Ihren gewählten Volksvertretern, Repräsentanten und Senatoren, dann werden Sie Umfragewerte im unteren zweistelligen Bereich, so um 12-13% finden. Die einzige Institution, die immer noch vertrauenswürdig erscheint in den Augen einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung, ist das Militär. Und das hat eben mit dieser merkwürdigen nationalen Meistererzählung zu tun, auf der einen Seite zur Führung bestimmt zu sein, auf der anderen Seite eine immer verwundbare, in prekärer Nähe zum Scheitern wandelnde Nation zu sein. Und das Allheilmittel, das sich scheinbar in der Reaktion auf diese Bedrohungen anbietet, ist das Militär. Das war nicht immer so. Das ist eine Linie, die sich so ungefähr ab 1945, 1946 durchsetzt. Aber sie hat mittlerweile quasi einen meinungsbestimmenden Charakter.
Aber ist es wirklich nur übersteigertes Sicherheitsbedürfnis, das die USA dazu treibt, die stärkste Militärmacht der Welt sein zu wollen? Zumindest zu Zeiten des Kalten Krieges war ja die Sowjetunion durchaus eine reale militärische Bedrohung für die USA und auch für Westeuropa.
Naja, also wenn Sie sich die Formationsphase des Kalten Krieges angucken, also ungefähr bis 1965, und das sind schon dann 20 Jahre, dann kann bis zu dieser Zeit von einer massiven militärischen Bedrohung der USA durch die Sowjetunion jedenfalls in der von den Amerikanern vorgestellten Form nicht die Rede sein. Also bis in die frühen 60er Jahre gab es ein groteskes Missverhältnis in der entwickelten Militärtechnologie bei den damals und immer noch zerstörerischsten Waffen, nämlich den Interkontinentalraketen und den Nuklearwaffen. Das waren teilweise Verhältnisse von 1 zu 20, 1 zu 30, 1 zu 50 zugunsten amerikanischer Überlegenheit. Gleichwohl hat man, ich habe den Grund vorhin zitiert, vor dem Hintergrund dieser 1%-Doktrin diese Möglichkeit, dass irgendwann mal an irgendeinem Ort der Welt eine Konfliktsituation entstehen könnte, die die Sowjets militärisch ausnutzen, diese Gefahr dramatisch übertrieben, mit dem Ergebnis, dass man quasi in selbstgestellte Fallen gerannt ist, insofern als die USA zum Turbolader einer weltweiten Aufrüstung geworden sind, die dann ihrerseits andere dazu animiert hat, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und teilweise dann die USA an bestimmten Stellen auch technologisch herauszufordern, wenn nicht zu überholen. Also da hat man sich im Grunde genommen in eine Politik der selbsterfüllenden Prophezeiung hineinmanövriert zu einer Zeit, wo das nicht nötig war.
Sie sagten gerade, die USA sei ein Turbolader der Aufrüstung gewesen, zumindest seit den 60er Jahren. Aber wenn wir mal auf die heutige Situation schauen, stimmt es immer noch? Russland investiert massiv in neue Waffensysteme wie etwa Hyperschallwaffen. Und China hat inzwischen mehr Kriegsschiffe als die USA.
Also einerseits ist natürlich nicht zu bestreiten, dass Russland aufrüstet. Und vor allen Dingen ist nicht zu bestreiten, dass China auf allen Ebenen moderner Rüstungstechnologie massive Anstrengungen unternimmt, zu den USA aufzuholen, möglicherweise auch zu überholen. Ich habe gesagt, die USA sind ja Turbolader in diesem Ensemble rüstungsorientierter Großmächte. weil sie nicht nur die Initialzündung zu diesem Rüstungswettlauf nach 1945 gegeben haben, sondern weil sie diejenigen waren, die immer wieder der Vorstellung angehangen haben, nun ja, so zerstörerisch diese Waffenpotenziale sind, möglicherweise schaffen wir es am Ende doch, über neue Technologien den Krieg so einzuhegen und zu unseren Bedingungen führen zu können, dass die Schäden auf unserer Seite minimiert werden können. Dass diese Handlungslogik andere Großmächte zur Nachahmung einlädt, liegt auf der Hand. Insbesondere deshalb, weil die USA immer wieder Fenster der Gelegenheit haben schließen lassen, wo es möglich gewesen wäre, nicht nur Rüstung zu kontrollieren, sondern auch abzurüsten. Sie haben sämtliche Initiativen, die es in dieser Weise seit 1945 gegeben hat, sabotiert, unterlaufen, lächerlich gemacht, mit dem Argument, das können wir uns nicht erlauben, weil auf der Bühne der großen Politik muss man immer mit dem Schlimmsten drohen, um selber überleben zu können. Das ist ein geschlossener Kreislauf, das ist eine Art Politik im Hamsterrad, die immer nur die Ergebnisse schafft, die man vermeintlich verhindern will.
Gilt das auch für die Gegenwart? Also US-Präsident Joe Biden, der will ja Chinas Machtansprüche eindämmen. Er schmiedet Allianzen gegen das Reich der Mitte, wie etwa das neue Militärbündnis AUKUS mit Australien und Großbritannien. Ist das also wieder das alte Lied? Amerika identifiziert einen Gegner. Jetzt ist es eben China, gegen den massiv aufgerüstet wird.
Es hat frappierende Parallelen zur Dynamik, die nach 1945 zu einer Blockkonfrontation damals gegenüber der UdSSR und dann später zum Warschauer Pakt geführt hat. Diese Neigung, sich selber über die Konstruktion von Feinden oder über die Dramatisierung von Feindstellungen gegenüber anderen zu definieren, diese Neigung bestimmt immer noch die amerikanische Politik. Und das ist ein Instrumentenkasten, der völlig aus der Zeit gefallen ist. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir haben weltumspannende Probleme wie Klimakrise, abzeichnende Klimakatastrophen, Hunger, Pandemien und Ähnliches. Und gleichzeitig all denjenigen, die vor den Kopf stoßen, die man im Grunde genommen zur Bewältigung dieser Krisen braucht und die man mit einer Politik der Abgrenzung, Abschottung, Blockbildung und Aufrüstung nur dazu bringt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Das wird nicht funktionieren und auch da sind die USA quasi in die Falle ihres eigenen Erbes, in die Falle ihrer eigenen Tradition gelaufen.
Aber China versucht, die USA aus dem westlichen Teil des Pazifiks herauszudrängen. Es schüchtert Nachbarstaaten ein. Es droht sogar Taiwan mit gewaltsamer Annexion. Sollen die USA als einzig ebenbürtiger Widerpart dem einfach so zugucken?
Naja, was heißt einfach zugucken? Schauen Sie sich mal einfach die Weltkarte an und drehen Sie diese Logik versuchsweise mal um. Die USA reklamieren für sich Einflusszonen im Mittel-Lateinamerika, im gesamten atlantischen Raum, großen Teilen des Pazifik. Wenn eine andere Großmacht mit ähnlichen Ansprüchen agiert, wird das als illegitim verschrien, kritisiert, abgelehnt, stets mit dem Anspruch, wir sind diejenigen, die das globale Common Good repräsentieren und alle anderen, die versuchen, ihre eigenen Ansprüche in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zu formulieren, aufrechtzuhalten, die müssen wir selbst, egal bis im hintersten Winkel der Welt, eindämmen. So funktioniert die Weltpolitik, so kann sie in Zukunft nicht funktionieren, weil sie auf dem Gedanken eines Nullsummenspiels von Amerika aus gedacht aufbaut. Nullsummenspiel heißt, ich kann nur das gewinnen, was der andere verliert. Die Frage, wie man mit Konfliktherden mit Taiwan umgeht, die Frage, wie man internationale Schifffahrtsrouten sichert. Die überwältigende Frage ist ja in dem Zusammenhang Rüstung und Drohpolitik. Das kann ich nicht lösen, indem ich ein Problem mit den Mitteln herstelle, die es verursacht haben. Wenn ich an die Adresse von China in erster Linie, Russland spielt ja im Moment eine nachgeordnete Rolle, dieser Logik folge, dann werde ich das provozieren, was wir im Kalten Krieg Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt beobachtet haben. Der andere wird Gleiches mit Gleichem vergelten. Wenn ich nicht aus dieser Logik dieser nach 1945 gepflegten Politik löse, dann wird die Zukunft eine 2.0-Ausgabe der Vergangenheit sein. Und deshalb versuche ich in meinem Buch auch darauf hinzuweisen, man braucht eine Art politische und intellektuelle Schubumkehr, die Außenpolitik und Sicherheitspolitik von anderen Prämissen heraus definiert, die andere Schwerpunkte setzt. Das ist keine Haltung, die chinesische Politik verniedlicht, bagatellisiert. Ist auch keine Haltung, die aus dem Geist eines Appeasement herausgeboren ist. Sondern es ist eine Haltung, die historisch informiert sagt, mit den Mitteln, die hier an den Tag gelegt werden, werde ich diese Probleme nicht lösen können. Wir brauchen einen anderen Zugriff.
Welchen?
Ja, interessanterweise gibt es Angebote aus der Zeit des Kalten Krieges kommend, die jetzt nicht unbedingt eine Blaupause für die nächsten Jahrzehnte sein können, aber die zumindest gedankliche Anregungen geben können, in welcher Weise diese Schubumkehr vonstatten geht oder vonstatten gehen könnte. Der gemeinsame Begriff für eine solche Schubumkehr wäre der Begriff der gemeinsamen Sicherheit. Gemeinsame Sicherheit hat als Vorstellung, als Idee in der internationalen Politik seit Mitte der 70er Jahre eine Rolle gespielt. Er geht originär zurück auf Willy Brandt, der das schon Ende der 1930er Jahre in seinem ersten Buch formuliert hat. Er wurde aufgegriffen von Olof Palme und Bruno Kreisky in den 70er Jahren, später ausgangs der 80er Jahre auch von Michail Gorbatschow. Und gemeinsame Sicherheit heißt, dass es in Zukunft Sicherheit nicht mehr gegeneinander, sondern nur noch miteinander geben kann. Dass entweder alle zusammen gewinnen oder zusammen verlieren, wenn sie sich nicht auf ein Politikmodell einlassen, das die Sprache der Gewalt durch eine Grammatik des Vertrauens ersetzt. Das ist in groben Linien das, was man unter gemeinsamer Sicherheit verstehen kann. Es ist eine Politik, die darauf setzt, dass jedweder Konflikt, egal welcher Art, und das betrifft aktuell auch die mit China sich auftürmenden Konflikte, dass diese Konflikte sich zivilisieren lassen, dass sie mit diplomatisch-politischen Mitteln zu lösen sind und dass der Versuch, sie mit militärischem Zwang anzugehen, zum Scheitern verurteilt ist. Dass das eine, gemeinsame Sicherheit impliziert naheliegenderweise vor dem geschilderten Hintergrund eine Abwertung des Militärischen.
Also auch Abrüstung.
Abrüstung, definitiv. Nicht nur Rüstungskontrolle, sondern Abrüstung. Eingepreist in diese Vorstellung der gemeinsamen Sicherheit in den 70er Jahren war beispielsweise die Vorstellung einer strukturellen Nicht-Angriffsfähigkeit von nationalen Armeen. Das ist ein unglaublich schwieriger Prozess, aber er setzt voraus, dass man die jeweiligen Streitkräfte so positioniert, dass sie zwar verteidigungsfähig, aber eben nicht im großen Stil mehr angriffsfähig sind. Wie das funktioniert, das ist ein sehr komplexer Vorgang, aber es müsste zunächst einmal zu dem Punkt kommen, wieder ernsthaft über diese Alternative nachzudenken. Und der Vorwurf, den ich in dem Zusammenhang an die Adresse der USA richte, ist, dass ihre ganze strategische nationale Sicherheitsdoktrin und Diskussion sich noch nicht mal in Rufweite dieser Vorstellung befindet, sondern sie im Grunde genommen desavouiert und versucht, aus der Diskussion herauszuhalten.
Diese Politik der gemeinsamen Sicherheit plus massive Abrüstung, das verlangt ja gegenseitiges Vertrauen. Wenn man sich selbst schwächt, auch militärisch schwächt, ja, muss man ja darauf vertrauen können, dass die anderen das auch tun und dabei auch ehrlich sind. Sehen Sie angesichts der gegenwärtigen fluiden Weltlage, wie Sie sie beschrieben haben, die Voraussetzungen für ein derartiges Vertrauen?
Naja, ich sehe zumindest eines. Wenn man nicht den Versuch wagt, wird man in der Reproduktion des Immergleichen befangen bleiben. Man muss den Ansatzpunkt, man muss einen politischen Mut aufbringen zu dieser Schubumkehr. Ein Mut zum Risiko, der im Übrigen ja auch der Entspannungspolitik der 70er Jahre zugrunde gelegen hat. Stellen Sie sich nun mal die Situation vor, in der die bundesdeutsche Entspannungspolitik 1969 aufs Gleis gesetzt worden ist. Das war ein Jahr, nachdem die Rote Armee in der CSSR einmarschiert war und Prag besetzt hat. Man hätte vor dem Hintergrund genauso gut sagen können, wenn man zur Dramatisierung, zur Überdramatisierung von Gefahren neigt, wir haben hier eine Situation, die nur einzuhegen ist, die man nur beantworten kann mit einer massiven militärischen Gegenwehr. Willy Brandt und andere haben das genau das Gegenteil gemacht. Da haben gesagt, jetzt erst recht. Genau vor diesem Hintergrund einer instabilen Weltlage, einer prekär am Rande zum Konflikt wandelnden Weltlage ist es notwendig, eine andere Tonlage anzuschlagen. Genau das wäre das Rezept, jetzt auch gegenüber China oder in Kooperation mit China. Darauf zu setzen, dass es ein verbindliches Regelwerk gibt, das Recht in den Mittelpunkt stellt, nicht das Recht des Stärkeren, sondern Respekt vor internationalem Recht und dessen Regularien. Es wäre eine Politik, die, wie gesagt, auch auf Abrüstung setzt. Es wäre eine Politik, die den Versuch zur Entspannung institutionalisiert, in einer Weise, wie wir das schon mal hatten, mit der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und es wäre eine Politik, die gegenüber dem globalen Süden eine andere Gangart vornimmt, die sich darüber im Klaren ist, dass man Sicherheit à la longue nicht nur auf der nördlichen Halbkugel durch das Arrangement der Beziehungen von Großmächten aufs Gleis setzen kann, sondern dass der wohlhabende Norden auch sich darauf verstehen muss, mit Blick auf den globalen Süden eine Schubumkehr der Gestalt vorzunehmen, dass man bereit ist, Macht und Ressourcen zu teilen, dass man das globale Machtgefälle nicht durch Almosen korrigieren kann, dass man es nicht korrigieren kann, indem man auf eine Politik setzt, die sagt, die Spielregeln kommen von uns, wir haben das Wissen, dieses Wissen fließt von Norden in den Süden und alle anderen haben sich nach den von uns formulierten Vorgaben zu halten. Das wird ebenfalls nicht funktionieren und das ist in diese Vorstellung einer gemeinsamen Sicherheit mit eingepreist, nicht nur zu konzentrieren auf den Norden, sondern auch auf den globalen Süden.
Halten Sie die USA für bereit, da mitzumachen bei dieser Schubumkehr, also sich in eine regelbasierte internationale Ordnung einzufügen?
Also vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen in den letzten 70 Jahren, vor dem Hintergrund der wiederholten Desaster, die immer dem gleichen Muster folgen, von Vietnam bis Afghanistan, und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass verschiedene Reformbemühungen, die aus dem Inneren der USA selbst gekommen sind, vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass auch diese Reformbemühungen scheiterten, habe ich große Zweifel an der Fähigkeit und dem Willen, aktuell in der USA eine Selbstkorrektur vorzunehmen. Der Impuls muss von außen kommen. Wir können die globalen Konflikte, die anstehen, die zu lösen, unhintergehbar sind, nicht ohne die USA lösen. Aber wir können sie auch erst recht nicht unter ihrer Führung lösen.
Und von wem sollte dieser Impuls kommen?
Dieser Impuls sollte, kann von Europa kommen. So schwer das auf den ersten Blick oder so unrealistisch das auf den ersten Blick erscheinen mag. Aber Europa bringt viele Ingredienzen mit, um als eine Art Gegengewicht zu diesen aus den USA kommenden Impulsen zu werden. Man hat Erfahrung mit Eindämmung des Nationalismus. Man hat Erfahrungen mit Gewaltverzicht. Man hat nach 1945 Erfahrungen mit der Eindämmung des Militärs. Und man hat in Gestalt der europäischen Institutionen ein politisches Gefüge, in dem der Zwang zur Kompromissbildung primär ist und wo eben nicht das Recht des Stärkeren zählt. Und man hat insbesondere die Erfahrung, ironischerweise aus der Zeit des Kalten Krieges kommt, in Gestalt der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ein über 10, 15 Jahre praktiziertes Modell vorweisen zu können, das essentiell in geradezu dramatischer Weise zur Dämpfung von Konflikten beigetragen hat und das entscheidend gewesen ist für das Zusammenwachsen von Deutschland, für die Überwindung der europäischen Teilung. Ohne die damals gesetzten Impulse, die völlig unrealistisch erschienen sind zu dem Zeitpunkt, als sie aufs Gleis gesetzt wurden, wären wir in Europa nicht da, wo wir heute stehen. Und deshalb sage ich, obwohl es mit sehr vielen Problemen behaftet ist, obwohl es im Moment unrealistisch erscheinen mag, Europa hat das intellektuelle Kapital und die politische Erfahrung, hier ein alternatives Modell zu einer Politik der Stärke, des übertriebenen Nationalismus, zu einem Politikmodell, das in erster Linie auf die Kraft des Militärs setzt. All das hat Europa in der Hand, konterzukarieren und mit eigenen belastbaren Vorschlägen zu überwinden.
Der Historiker Professor Bernd Greiner, heute zu Gast in Tacheles. Vielen Dank.
Gerne.